Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Auch in der kommenden Spielzeit wird das Deutsche Theater wieder zum Denkraum. Erneut machen sich die Theatermacher wieder stark für Meinungsbildungsprozesse und Erfahrungswelten, wie sie in antiken Stoffen, klassischen Stücken und bei zeitgenössischen Autoren anklingen. Befragt werden die demokratischsten Verhältnisse, vor allem mit Blick auf die Bereitschaft, sich dafür zu engagieren. Dem DT-Spielplan mit seinen Themen und Motiven widmet sich heute unsere Sendung Eine Stunde, ein Thema im Gespräch mit Intendant Erich Siedler und Chefdramaturg Matthias Heidt. Über die geplanten Inszenierungen und Projekte im Kinder- und Jugendtheater berichten Dramaturgin Sonja Bachmann und Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frey.
Erich, dieser Spielplan stellt im Grunde die Sinnfrage. Man könnte auch sagen, wo war das? Unsere demokratischen Verhältnisse werden extrem strapaziert, sind gefährdet. Man hat den Eindruck, bei der Stückauswahl, da sind ganz viele Stoffe, die sozusagen Verantwortung einfordern, Widerstand.
Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, da wir ja sehr politisch denken und Theater als ein politisches Medium verstehen und als Teil des demokratischen Miteinanders verstehen wollen, haben die Spielpläne, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, natürlich immer den Ansatz, dass sie die Themen, die die Menschen im Moment umtreiben, die auch in der Tagespolitik quasi diskutiert werden, in irgendeiner Form vorkommen. Aber es ist schon richtig, es gibt so ein paar explizite Themen, die wir jetzt auf der Bühne verhandeln wollen, die sehr viel damit zu tun haben, dass wir so ein bisschen die Frage stellen, wo geht es eigentlich mit der Gesellschaft, wie weiter? Was wir einfach betonen wollen, ist, dass Theater ein Denkraum ist, ein Raum der Vergewisserung, ein Raum des Meinungsbildungsprozesses. Und diesen Raum wollen wir beleben, ganz unterschiedlicherweise, indem wir versuchen, diese Vielschichtigkeit, die wir im Alltag erleben, also diese quasi ständige Überforderung, indem wir die auch in einer gewissen Weise versuchen, ein bisschen zu beleuchten oder zu hinterleuchten. Und es gibt einige Themen, die ganz direkt und lesbar sind, also sprich MeToo oder Frauen-Männer-Rolle etc. Viele Spannungsfelder in unserem Leben. Es wird immer komplexer und wir versuchen quasi da nicht eine Ordnung zu schaffen, aber den Gefühlen Raum zu geben, die in dieser Konfrontation mit diesem Komplexen entstehen.
Das sind ja sowieso zwei Spuren, die dieser Spielplan verfolgt. Zum einen die demokratischen Verhältnisse zu sondieren, wo sie sich autoritär zuspitzen und dann auch wieder die ganz individuellen Stimmungen, also das Innenleben der Figur. Also was macht ein System mit dem Menschen und was machen sie mit ihm? Also dass man immer den politischen, generellen Blick hat und dann auch wieder diesen sehr persönlichen, sehr intimen. Das spiegeln ja die Inszenierungen. Aber ihr fangt wahrscheinlich dann auch nicht ohne Grund mit antiken Stoffen an, wo ja die Demokratie quasi das Thema war, die Gründerphase überhaupt demokratischer Umgangsformen und Verhältnisse.
Philoktet in der Villa, das Goethe-Institut, da hat uns natürlich einfach der Fakt gereizt, dass das in so ein Haus ist, was so aus einer völlig anderen Zeit kommt, das 19. Jahrhundert. Also die Industrialisierung und das Patriarchentum etc., das ist ja alles in so einem Haus drin, das Bürgertum, was sich selber darstellt. Und dieses Haus ist ja im Grunde genommen unglaublich spannend, weil es so maßlos ist. Es ist ja nicht kommensurabel, man kann es nicht messen. Die Räume sind viel zu hoch, viel zu groß, was natürlich sehr spannend ist. Ja.
Das ist ja bei Denkräumen auch so, die wachsen oder schrumpfen
genau,
und
richtig.
Man irrlicht dann von einem Raum zum nächsten.
Bei dieser Villa ist natürlich Geschichte eingeschrieben. Und da war es jetzt interessant, uns zu fragen, als wir von Hogreves das okay bekommen haben, dass wir da eine Produktion machen können, was hält diesem Gebäudestand? Und da kommt man natürlich sehr schnell auch auf griechische Stoffe, weil die im Grunde genommen eben an einem ganz hohen Ansatz anfangen. Die reden immer über den Entwurf. des Menschseins, der Frage, wie wir zusammenleben wollen.
Alles oder nichts.
Von daher dieses Treffen von drei Göttern, die sich da über die Frage unterhalten, wie man den Krieg in Troja gewinnt und wie das weitergehen soll, hält natürlich diesen maßlosen Stand.
Es gibt ja quasi auch einen Übergang an antike Stoffe. Vor der Eröffnung im Großen Haus gibt es ja bereits mit Iphigenia eine Premiere auf der DT2 Bühne, was dann quasi den humanistischen Gegenentwurf zu dieser militaristischen Männergesellschaft gibt.
Iphigenie ist natürlich deswegen eine unglaubliche Herausforderung, weil Goethe, wie Heiner Müller auch, mit diesem Stück natürlich ein Bollwerk geschaffen hat an Sprache. Ja, also was er sprachlich entwirft, dieser Autor, das ist ja unglaublich kraftvoll. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das in der Tradition des DT2, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, mit der Blechtrommel, mit der Untertan, mit Antigone, dass wir klassische Stoffe da belebt haben im DT2, wie kriegen wir das zu einem Schauspiel, was uns zwischen den Figuren interessiert, was uns berührt und erreicht. Und da eignet sich natürlich Iphigenie auch, weil im Grunde genommen ist ja Iphigenie eine erste Migrantin, wenn man so will, oder es ist ja genau das Thema des Fremdseins, was Goethe thematisiert oder was er da aufnimmt. Und insofern ist es quasi wie stellvertretend für viele andere Fragen, die uns bei Integration und Migration überhaupt berühren oder betreffen.
Weil die Murwart wurde ja schon öfter aufgeführt. Damit eröffnet ihr jetzt die Saison. Das setzt wahrscheinlich auch ein Zeichen, gerade mit dem Stück Vögel. Was hat euch daran fasziniert?
Die Art von Murwart auf eine sehr poetische Art zu erzählen. Das Stück schafft einen poetischen Raum. Es ist sehr, sehr klug konstruiert. Und es erzählt etwas über das, was wir ja auch gerade momentan bei Tagesschau schauen, so mitkriegen. Der Konflikt eskaliert ja, der Nahostkonflikt in seiner Geschichte. Die andere Frage ist, dass wir in einer Zeit leben, in der historische Bindungen auf den ersten Blick erstmal verloren gehen, einfach auch, weil historisches Wissen eine immer geringere Rolle spielt. Auf der anderen Seite, wir aber merken, dass wir uns doch in einem Bereich bewegen, dass halt Kräfte, Geschichten, Erfahrungen, Vergangenheit wirken. Bei Murwart stehen eine Araberin und ein Deutscher jüdischen Glaubens sich gegenüber, denken, sie können sich ineinander verlieben und die Institutsbibliothek in New York ein neutraler Raum ist und dann passiert was und dann stehen sie plötzlich in der Tradition ihrer beiden Familien und merken, sie sind gar nicht frei, so frei, wie sie denken.
Da gibt es ja noch ein weiteres Stück, was diesen Culture Clash, ja, der sich dann so im familiären, im politischen widerspiegelt, nachzeichnet.
Bombe.
Ein Flüchtling, der sich in eine Mitarbeiterin verguckt, die eigentlich für seine Abschiebung mehr sorgen soll als für sein Aufenthaltsrecht.
Das stimmt, das ist die Konstellation, die Ausgangslage für dieses Stück, was die beiden uns schreiben, der Philipp Löhle und der Abdul Abassi. Der Abdul Abassi ist ein Influencer, ist im Netz sehr bekannt und deswegen können wir und wollen wir natürlich zusehen, inwiefern er im Theater mitarbeitet, mitmischt. Und er kümmert sich ja sehr stark um die Frage, wie die Klischees aufeinander prallen. Ja, also wenn quasi die Deutschen auf Menschen mit migrantischem Hintergrund gucken und umgekehrt.
Das hat er ja auch im Literarischen Zentrum sehr schön beschrieben,
ja,
bei seiner Lesung.
Das ist Buch, ne?
Genau. Und das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung, sowas auf der Bühne zu verhandeln und zu erleben, weil das immer auch sehr stark mit Komödiantik spielt, weil das natürlich immer sehr stark aus dem Leben herausgegriffen ist. Die Tatsache, dass er selber ja als Student aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, das gibt ihm ganz viel Raum, den er bespielen kann, weil er da auch die Erfahrung hat.
Und den habt ihr jetzt mit Philipp Löhle kurz geschlossen, damit ihr zusammen das Stück Richtung Bühne stemmt.
Weil Abassi, der ist tatsächlich auch einfach sehr reflektiert und er sagt, ich habe keine Erfahrung mit deutschem Theater, ich habe auch noch nie ein Theaterstück geschrieben.
Der Philipp Löhle hat sehr viel Erfahrung, er wird es auch dann inszenieren und versteht, glaube ich, die Form von Humor sehr gut und kann da bestens vermitteln und kann quasi seinen Beitrag, das zu formen, sprachlich auch zu formen, da bestens leisten.
Es gibt ja ein paar ganz bekannte und hochgeschätzte Klassiker. Das fängt an mit Was ihr wollt. Und da gibt es auch gleich wiederum ein zeitgenössisches Stück, was Frauenrollen, Männerrollen, sexuelle Identität, auch hierarchische Verhältnisse spiegelt.
Also im Grunde genommen ist ja Was ihr wollt das erste große Stück in der dramatischen Literatur, die diese Genderfrage ganz explizit stellt. Und natürlich nicht beantwortet, sondern einfach nur zum Schluss kommt, im Grunde genommen könnte es sein, dass Menschen männliche und weibliche Seiten in sich haben und auch vereinen und diese Trennung nach Mann und Frau erstmal auch eine kulturgegebene oder eine von außen aufoktroyierte Bestimmung ist. Fakt ist, dass Shakespeare natürlich so brillant spielt mit der Geschlechterrolle. Damals im elisabethanischen Theater haben ja die Männer alle Frauenrollen auch gespielt. Nun ist aber diese Gräfin, die Olivia, die ja eigentlich geliebt wird von Orsino, die verliebt sich in einen jungen Mann. Dieser junge Mann ist aber eigentlich eine Frau, die nur einen Mann spielt. Jetzt wissen wir aber, dass die Frau wiederum natürlich von einem männlichen Schauspieler damals gespielt wurde. Also ein Mann spielt eine Frau, die auf der Bühne dann einen Mann spielt. Und das ist eine ziemliche Verwirrung. Und genauso löst natürlich dieses Stück so und so viele Fragen aus darüber, was eigentlich diese Geschlechteridentität genau bedeutet.
Und das ist dann die komödiantische Variante, die auch ein paar ganz böse Seitenhiebe austeilt,
ja,
das Stück geteilt.
Maria Milisavljevic ist ja eine junge deutsche Autorin, die den Stückemarkt gewonnen hat vor 2 Jahren in Heidelberg. Da habe ich sie auch kennengelernt und sie hat jetzt für uns ein Stück geschrieben. Dieses Stück beleuchtet im Grunde genommen den Raum, der entsteht, wenn 2 Menschen sich kennenlernen. Dieser Raum, den man vielleicht auch mit Erotik beschreiben kann. Und die Frage ist, vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte, ist dieser erotische Raum definiert, von außen bestimmt, indem man klare Regeln und Verhaltensregeln aufsetzen kann, oder bestimmen die Protagonisten, die diesen Raum eröffnen, die Regeln? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und Auseinandersetzung. Beide sehen natürlich eine unterschiedliche Wirklichkeit. Beide nehmen das anders wahr. Es ist ein subjektives Erleben. Und dieses gegeneinander gegenüberzustellen und auch zu fragen, wo hört die Annäherung auf, wo fängt der Übergriff an?
21 Premieren kündigt das Deutsche Theater für die kommende Spielzeit an und jede Menge aktuellen Diskussionsstoff, dem sich heute unsere Sendung Eine Stunde ein Thema widmet. Im Gespräch mit Intendant Erich Siedler und Chefdramaturg Matthias Heid erkunden wir Themen und Motive der Theatermacher für die kommende Saison.
Warten auf Godot ist ja auch ein Klassiker, der die Verhältnisse in Frage stellt, ohne einen Bezug zu nehmen zu irgendeinem politischen oder sonstigen Ereignis. Eigentlich auch so ein Stück, was zu den Basics gehört, wenn man sich fragt, wo geht's hin, wo kann's lang gehen und was passt oder stimmt alles nicht.
Ich denke aber, das Stück setzt viel früher an. Es setzt nicht bei konkreten Ereignissen an oder nicht bei Menschengemachtem, sondern es ist viel archaischer. Das Stück ist ja quasi, wenn man so will, eine dargestellte oder erlebbare philosophische Idee oder Richtung oder ein Entwurf. Die warten auf Godot, wie wenn sie auf etwas warten, was ihnen einen Sinn geben würde. Eine Bestimmung, eine Aufgabe.
So gesehen ist das Warten auch ihr Sinn. Also natürlich, eine andere Variante des Sisyphus-Modells.
Ne? Klar, das akzeptiert man halt so ungern im Leben, weil Warten nicht besonders populär ist und weil Langeweile ebenfalls etwas ist, was nicht hoch im Kurs ist bei den Menschen. Aber Fakt ist, dass viele Philosophen darüber nachgedacht haben, dass Langeweile vielleicht eben gerade die Initialzündung ist, um über das Leben nachzudenken. Und deswegen hat wahrscheinlich Beckett bewusst mit diesem Attribut gespielt, indem er gesagt hat, das fordere ich heraus, was dabei entsteht, wenn plötzlich nicht mehr einfach nur die nächste Aufgabe ansteht, an der ich wachsen soll oder erledigen soll, sondern indem da erstmal nichts ist, nur die Begegnung oder 2 Menschen, die da sind und versuchen miteinander irgendwie ein Gespräch zu führen über was auch immer. Das Tolle an dem Stück ist einfach, dass es ja manchmal sehr komisch ist, wie die in ihrer Sinnlosigkeit herumtappen und irgendwie versuchen, so einen Brosamen, Sinnbrosamen aufzusammeln, die dann keinen Sinn mehr ergeben, weil das Brot schon längst über alle Berge ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch ein sehr, sehr komischer Text.
Was macht der eingebildete Kranke in diesem Spielplan?
Der eingebildete Kranke ist ein Narzisst. Ich. Hauptsache, ich stehe im Mittelpunkt. Hauptsache, alle kümmern sich um mich. Mir geht es so schlecht. Ich bin so arm. Ich bin ein Opfer. Ich meine, der Narzissmus ist in seiner Hochkultur in den letzten Jahren ja kultiviert durch das Netz auch einfach eine Gesellschaftskrankheit geworden.
Dieser also insofern, laut über seine Befindlichkeiten krakeln.
Ja, und die alle müssen es wissen, ja. Dieses Stück greift das so humorvoll und brisant und auf den Punkt auf, dass ich glaube, da muss man gar nicht viel erklären. Die Menschen wissen, was gemeint ist.
Habt ihr als musikalische Produktion ein Programm musikalische und nicht Produktion? Als Schauspiel? Macht das
nein, es ist, was anderes? Ja, das macht schon was anderes. Der Wojciech ist ja relativ fragmentarisch von Büchner aus. Also ist ja ein Stück so völlig fertiggestellt in unserer Fassung, also die Fassung, die da zugrunde liegt.
Kriegt man dann wahrscheinlich musikalisch nochmal anders zu spüren.
Und die zu reflektieren, indem ja die Geschichte selber und die Figur an sich ja ständig am Agieren ist. Er muss ja ständig sehen, dass ihm die Fälle nicht davon schwimmen, die ihm trotzdem davon schwimmen. Die Musik macht da natürlich einen ganz klaren Stopp und dann eine Innenschau, eine Perspektive über das Seelenleben.
Cabaret ist dann die zweite musikalische Produktion. Ja. Wieder ein Stück, was die politische Umgebung im Blick hat und gleichzeitig die privaten Schicksale.
Ich finde, dass man bei Cabaret, und die Bühnenfassung ist ja ein bisschen anders als die im Film, sehr gut lesen und erleben kann, wie so der Faschismus langsam aus den Löchern, aus den Ritzen kriecht. Dass man das wirklich auf der Bühne erlebbar macht, wie der einfach sich langsam manifestiert.
Wie in einer Nachbarwohnung umtriebig wird im Hausflur und dann das ganze Viertel und die halbe Stadt infiziert.
Ja, das ist einfach so ein Pilz, der da wächst. Und ich finde, auch da müssen wir leider Parallelen ziehen zu heute. Die will ich nicht dramatisieren, aber Fakt ist natürlich, dass im Netz sich die gegenseitig verstärken, die eh schon wissen, wie es geht. Also das Netz ist ein riesen Resonanzraum für Menschen, die da sich ungehört fühlen und dann eben meistens in extremeren Tendenzen ihre Art Genossen suchen. Ne? Und das finde ich durchaus vergleichbar, also ohne das jetzt quasi dramatisieren zu wollen, wie wir das haben in der Gegenwart.
Klar, aber bestimmte Phänomene aber oder Abläufe, Strukturen, Reizreaktionsmuster.
Ja, es braucht ein Sensorium, in dem man einfach zusieht, dass diese Zeichen, die sich häufen, auch addiert werden und auch beschrieben und benannt werden und nicht einfach so sich selber vervielfältigen können und dabei ein
Teppich plötzlich... Wird schon irgendwie gehen und
genau,
ja. Nach mir die Sintflut. Und da sind wir ja dann auch beim Thema Europa, die Hauptstadt. Robert Nasser hat ja mit die Hauptstadt die ganze Europa-Hysterie schön ironisch, satirisch unter die Lupe genommen.
Er hat nicht die Hysterie unter die Lupe genommen, glaube ich. Wir stehen knapp vor der Europawahl, eine Wahl, die traditionell noch schlechter genutzt wird als andere. Und die Frage ist, ist es eine Möglichkeit zu gestalten? Und das Europäische Parlament hat mittlerweile einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Und man hat oft das Gefühl, wenn man es ein bisschen beobachtet, dass man denkt, letztlich werden da einfach, weil es nicht so stark beobachtet wird, wie jetzt ein nationales Parlament, oft substanzreichere Debatten geführt, finde ich, als jetzt im Bundestag. Mit einem sehr großen Engagement. Robert Menasse ist bekennender Pro-Europäer und er hat trotzdem einen satirischen Roman geschrieben über die Innensicht. Das beschreibt, glaube ich, aber auch genau das Dilemma, in dem wir sind. Auch da haben wir es wieder mit einer fast abgeschlossen wirkenden Kaste zu tun, die das Gute will, aber nicht das Böse schafft vielleicht, aber sich in einem abgeschlossenen Raum bewegt und man hat so das Gefühl, da fehlt eine Rückkopplung an das, was Alltag ist.
Die klassische Bodenhaftung.
Die klassische Bodenhaftung.
Aber das ist ja, seid ihr hier und das macht ihr ja auch, einfach auch die Aufgabe des Theaters, immer wieder den Dialog anzustiften und die Bereitschaft, sich mit dem, was einem Unbehagen bereitet, nicht passt, mit den Gegensätzen, Unterschieden, Kontroversen, erstmal zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, um sich die andere Seite plausibel zu machen, um dann vielleicht gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen oder zu einer Form des Zusammenlebens, mit der sich alle in irgendeiner Form arrangieren
können. Deswegen versuchen wir ja, einen Spielplan zu machen, der Leute unterschiedlicher Provenienz verführt ins Theater zu gehen. Da liegt auch, glaube ich, der extreme Wert des Theaters. Und vielleicht auch mal aushalten, dass andere Leute anderer Meinung sind. oder im günstigsten Fall auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht auch was drin entdeckt hat, wo man über die eigene Meinung revidieren muss.
Ob die eigene so sakrosant
sein muss. Das ist ein bisschen, ne? Wie man es immer so denkt, ja. Das ist ja das Ding, um was es uns geht.
Ihr habt im nächsten Jahr eine Menge Übernahmen. Sind das mehr als sonst? Sind da so viele Produktionen, die einfach toll gefragt sind? Ja. Oder wo es gehört hat, das berührt die Leute?
Es sind vielleicht ein bisschen mehr, aber wir haben auf der anderen Seite auch tatsächlich ein paar Produktionen, die einfach gut laufen, die wir nicht abspielen können und wollen.
Was wird denn da am meisten nachgefragt? Der zeitgenössische, sagen wir mal, ein bisschen der politische Diskurs, ist das mehr so das individuelle Drama? Was habt ihr da für einen Eindruck?
Das ist schwer zu sagen. Also
Literatur
spielt eine große Rolle. Und das haben wir ja gemerkt, ja. Von dem Zeitpunkt dann, als wir ins DT2 nicht nur neue Stücke platziert haben, sondern auch Klassiker neu erleben lassen, beispielsweise Irrungen und Wirrungen, was ja quasi ein literarischer Text ist, der aber so belebt ist und wurde, dass er 50 Mal lief. Für so einen Text finde ich es unglaublich toll. Und dann genauso gibt im Kinder- und Jugendtheaterstücke Netboy, das haben wir aus der ersten Spielzeit, ja, der zweiten oder so. Das läuft immer noch. Aber es gibt auch im Keller einige Produktionen, die einfach gut laufen, also Enigma, Gebrüllt vor Lachen.
Naja, und wer kocht, schießt nicht. Der kocht in 100 Jahren noch.
Wahrscheinlich noch. Ich habe mir vorhin mal ein neues Rezept gemacht, da kommen wir drauf und jetzt mit neuem Rezept.
Sind denn Abstecher in die Region geplant? Ist ja immer ein bisschen aufwendig für das Haus, wenn man alles eintüten muss, wenn das nicht gerade sogenannte mobile Produktionen sind?
Vieles ist jetzt noch nicht in Sack und Tüten, deswegen können wir jetzt noch nicht darüber sprechen, aber wir sind auf jeden Fall dabei, das aufrechtzuerhalten, weil wir immer, wenn wir in der Landschaft sind, natürlich auch ein Zeichen setzen, was dann vielleicht Menschen dazu befördert, mal ins Haus zu kommen.
Auch das DT Kinder- und Jugendtheater widmet sich in der kommenden Spielzeit politischen Stoffen, in denen es um Fragen von Macht, Abhängigkeit und Gemeinschaft geht und um demokratische Lebensformen. Zunächst mit Goethes Iphigenie auf Tauris und dann mit der Inszenierung Herr der Fliegen von William Golding. Aber auch Jim Knopf möchten Dramaturgin Sonja Bachmann und Theaterpädagogin Gabriele Mickel-Frey wieder auf große Fahrt schicken und berichten von einem Bühnenabenteuer im DT-Keller, bei dem es sogar nach Pfannkuchen riecht.
Sonja, Gabi, das Kinder- und Jugendtheater startet ja in die nächste Saison mit einem Klassiker, Iphigenie auf Tauris. Der Spielplan im Großen Haus hat ja auch sehr viele antike Stoffe und auch diese Fragen zur Demokratie, zur Gesellschaft stellen. Ist das auch so ein bisschen euer Anliegen in dieser Saison, dieses Thema zu beackern?
Ja, unbedingt. Das machen wir ja seit Anbeginn, dass wir den Kinder- und Jugendspielplan mit dem Spielplan für die Erwachsenen zusammendenken. Und ich sitze ja auch in den anderen Sitzungen mit drin. Insofern lässt sich das gar nicht vermeiden, herrlicherweise. Und das andere ist ja, dass Festival DT am Puls auch schon Fragen nach Macht und Gemeinschaft und Abhängigkeit stellt und auch im nächsten Jahr das DS Spezial zum Thema Demokratie sein wird. Also deswegen, das greift immer ineinander und wir haben ja diesmal zwei extrem politische Stoffe im Spielplan für die Jugendlichen. Das eine ist eben tatsächlich Iphigenie auf Tauris. Man erstmal so denkt, oh Gott, Goethe und Versdrama und puh, 80 Seiten lang, das ist schon echt ein Riesending.
Sprachliches Monster.
Und sprachliches so Monster. Sagen, ne? Und andererseits ist, wenn man die Gedanken da drin ergründet hat und die mit ins Sprechen nehmen kann, ist der Text tatsächlich ein unglaublich heute auch noch fassbarer Text. Der rutscht da nicht in irgendeine Klassikerzeit, sondern es geht natürlich um die Frage, es gibt Gesetze, nach denen sollen bestimmte Dinge getan werden. Das soll Iphigenie tun, das soll Orest tun. Und es gibt aber Situationen in deren Leben, wo sie sagen, an diese Gesetze können wir uns eigentlich nicht halten. Was passiert denn dann? Und wenn Iphigenie am Ende sagt, lieber Thoas, ich nehme deinen Heiratsantrag nicht an, ich gehe mit Orest weg, denken wir mal, es ist ein Happy End und wir haben jetzt aber lange drüber geredet, wohin geht die denn zurück? Die geht zurück zum Tantalos-Fluch, also die hat noch was zu klären mit dem Land, aus dem sie kommt, Griechenland. Sie hat was zu klären mit der Regierung dieses Landes, was ja ihre Familie ist, das heißt, die zieht auch in einen Konflikt wieder rein und man denkt so, ja, Greta Thunberg und alle weiteren, die gerade für was kämpfen, das ist auch Iphigenie. Iphigenie ist auch eine, die sagt, nein, es ist noch nicht vorbei. Und der andere Stoff ist eben der Herr der Fliegen, was ja für die etwas Jüngeren dann auch ist und wo man ja sich angucken kann, wie Gemeinschaft entsteht.
Gerade bei Iphigenie gibt es, glaube ich, auch viele Möglichkeiten für Jugendliche im Gespräch, bei den Proben, in der Vorstellung, zu sehen, ob sie sich mit dieser Figur identifizieren, wie die tickt, wie die argumentiert. Also das gibt nochmal einen ganz anderen Gesprächsstoff, um sich in eine Situation hineinzuversetzen. Gerade was jugendliches Engagement, Protest und Widerstand angeht.
Ja, das ist so und da ist ja der Text auch vielschichtig genug. Also ich sag mal für EinsteigerInnen, die vielleicht erstmal nicht so politisiert sind oder wie auch immer, was ja vorkommt und völlig in Ordnung ist, gibt es ja aber trotzdem noch diese Geschichte der Familie. Also Iphigenie ist von ihrer Familie weg, einsam auf einer Insel. Was vermisst man da? Die redet ganz viel darüber, was sie alles nicht mehr hat. Die gemeinsame Sprache, dass man Leute hat, die man kennt, denen man vertraut, die irgendwie eben verwandt sind.
Auf sich gestellt.
Auf sich gestellt und abgeschnitten von etwas, was vertraut ist. Die ist da als junger Mensch weggekommen. Man weiß es nicht so genau, vermutlich irgendwie im Übergang vom Kindes- zum jugendlichen Alter. Weiß man natürlich nicht, aber so ungefähr wird es ja hinhauen. Wenn man sich dann vorstellt, man sitzt da als 14-Jähriger in so einer Vorstellung und denkt, was wäre denn, wenn ich jetzt weg müsste? Was würde ich alles vermissen? Was sind die Bande?
Dass genau. Man sich so mal in diesem Raum überhaupt bewegt. Wie wäre das, wenn das jetzt alles wegfällt,
die genau. Art und Weise, wie ich lebe? Genau, und natürlich ist das Flüchtlingsthema dann auch drin. Iphigenie ist nicht geflohen, die ist geopfert worden von ihrem Vater, damit der Krieg besser funktioniert. Also das ist
noch ein ganz anderer Film.
Das ist noch ein ganz anderer Film, das meinte ich mit. Es gibt aber eben auch das noch drunter. Also sie ist nicht geflohen, aber sie ist auch, ohne es zu wollen, in eine andere Kultur hineingekommen und verdankt dem ihr Leben. Aber es ist natürlich auch nicht einfach. Und ich finde, da knüpft sich dann natürlich auch die ganze Geflüchteten-Thematik mit an. Ohne, dass wir jetzt Goethe simplifizieren wollen. Also überhaupt nicht, aber zu sagen, das ist eine Aufgabe, diesen riesig langen Text so zu streichen und so auf Figuren zu verteilen und die auch so zum Sprechen zu bringen, dass man nicht drin sitzt und denkt, Goethe.
Ich kriege jetzt einen historischen Schinken vorgeführt, an dem ich mich abarbeiten muss.
Genau, da zu gucken, wie man auf die zugeht. Und das macht ja Daniel Förster, der in der vorletzten Spielzeit das Kalte Herz gemacht hat. Der hat ja bis auf ein paar Sätze original Hauf Text genommen. Und plötzlich sieht man halt Kinder, die da drin sitzen und sie verstehen Hauf und das zu erreichen. Oder der Fontane-Abend, den wir 2 Jahre zuvor gemacht haben, Irrungen, Wirrungen, war ja auch so, dass die Jugendlichen da drin saßen und plötzlich Fontane zuhören konnten, weil es eine Form der Theatralität hatte, die den Stoff nicht gemindert hat, aber angereichert. Und das ist toi, 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 die Aufgabe, der wir uns stellen. Was rauskommt, müssen wir dann sehen,
Form, aber das nehmen wir uns vor. Annäherung an genau. Literatur über die Sprache des Theaters, genau. Die da vielleicht eine ganz andere Nähe herstellen kann, als wenn man bloß so einen Text liest und den in einer Sprache, die einen mitunter eher befremdet.
Genau.
Weil es halt historischer Stil.
Genauso wie bei Irrung und Wirrung, das ja eine bewusste Entscheidung ist, das ins DT2 zu tun, damit man sich der Auseinandersetzung, man nicht sozusagen sich zurücknimmt und drauf guckt, was auf der großen Bühne passiert, sondern dass man ja eingebunden ist. Also das ist ja auch eigentlich schon beim Kalten Herz der Wunsch auch von Daniel gewesen, dass man ist sozusagen auch ein Teil der Aufführung. Das heißt, man ist sofort auch ein Teil der Auseinandersetzung. Es ist dann nicht mehr der Abischinken, den ich als Goethe lesen muss, sondern es ist der Erlebnisraum, mit dem ich mich halt auseinandersetze. Und das ist wahrscheinlich das auch, was du anspielst, dass natürlich man sich dem nicht entziehen kann. Also auch der Frage, wie geht's denen auf der Bühne und wie geht's mir? Also es passiert halt.
Das macht was mit einem in der Nähe, genau, in der Unmittelbarkeit.
Genau. Das ist ja irgendwie ganz bewusst. Also man sitzt mit den 90 Leuten zusammen in einem Raum und der Raum, wo sozusagen, wo man rausgeht, ist auch erstmal nicht sichtbar. Das heißt, man bleibt zusammen und setzt sich mit dem Text oder mit dem, was passiert, halt auseinander, ohne dass man jetzt das als Literaturkritik oder so macht, sondern es geht eigentlich um Inhalte, um Menschsein.
Was haben wir erlebt, gehört? Was gibt uns das zu denken? Was macht das mit uns? Habt ihr da viele Gespräche gehabt mit Jugendlichen nach der Vorstellung?
Die stellen sich manchmal unter Theater vor, man sitzt halt im großen Haus und der rote Vorhang geht auf und dann machen irgendwelche Menschen irgendwas in Pappkulissen. Und das ist halt eben nicht so und man merkt, also was die Nähe angeht, die sind natürlich begeistert gewesen bei Irrungen, Wirrungen von Bardo und von Feli, also die fanden sie einfach toll. Und jetzt bei Kalten Herz sind sie alle total angefixt von Florian Donat, der ja auch sozusagen auf sie zugeht und das beschäftigt die dann schon. Also das merkt man im Gespräch. Die fühlen sich angesprochen, die fühlen sich auch von denen auf der Bühne Bühne gemeint und wahrgenommen und das macht was.
Ja, und der Herr der Fliegen ist ja sozusagen Klassiker der Jugendliteratur, der auch in vielen Theatern immer wieder bearbeitet und beackert wird.
Genau, und wir gucken ja auch immer im Spielplan, dass wir so eine Mischung schaffen für die Altersstufen, dass man sich auch entscheiden kann als Lehrkraft, ob man was Klassischeres nimmt oder was Zeitgenössisches. Also die, die in Herr der Fliegen gehen können, könnten ja auch in Netboy gehen, sie können aber auch beides machen. Also das werden ja unterschiedliche Themen abgearbeitet. Das eine ist ein deutlich zeitgenössischer Stoff. William Golding wusste noch nichts von Shitstorms. Deswegen kann man, wenn man sich dafür interessiert, was anderes angucken. Aber eben auch zu sagen, wir nehmen einen literarischen Stoff. Und wir sind ja alle schon mit Herr der Fliegen aufgewachsen. Also das ist ja jetzt auch was die Älteren, die dann mitgehen, logischerweise auch interessiert, weil wir das damals auch schon alle gelesen haben, sage ich mal, jetzt so ganz über einen Kamm geschoren und mit Begeisterung angeguckt haben. Und das ist natürlich deshalb auch für Erwachsene, finde ich, interessant, weil man noch einmal gucken kann, was passiert eigentlich mit Kindern, wenn man nochmal auf Null zurücksetzt. Wenn man sagt, ihr habt alle Freiheiten der Welt und was passiert dann? Wie entstehen Gruppen und wie entstehen Rollen? Und für die Kinder ist es natürlich toll oder für die Jugendlichen vielmehr zu sehen, dass genau ihr Alter auf der Bühne steht. Das ist eine Situation, sie sind auf einer Insel gestrandet, weil es ein Flugzeugunglück gab. Das hat hoffentlich und Gott sei Dank keiner im Zuschauerraum erlebt. Aber wenn man den sozusagen katastrophischen Aspekt mal wegnimmt, heißt es ja, wir sind unter uns und wir gucken mal. Da wird es ganz viele Szenen geben, wo dann im Zuschauerraum was erkannt wird. Also das ist der eine Angeber und das ist der, der sich nicht traut. Und das
da gibt es so ganz
zwei,
bestimmte
die Angst
Typen,
haben.
Ja.
Dann gibt es die Mitläufer und irgendwie so. Das ist ja ein bisschen so, wie ich sehe mich selber im Spiegel, ohne dass ich es bin. Und manchmal kann man sich selber ein bisschen besser entdecken, wenn man sieht, jemand anders macht den Mist. Und dann kann man anders drüber nachdenken.
Ne?
Also man sieht auch als Jugendlicher da Handlungsmöglichkeiten, die man nicht unbedingt teilen muss, aber wo man vielleicht auch ein bisschen auf sich zurückgeworfen wird und nachdenkt, ist es eigentlich so cool, wenn ich mich hier gerade so aufspiele und den und jenen wegschubse?
Spannend ist auch, und da vergleiche ich das mal mit dem Spielplan für die sogenannten Erwachsenen, dass es Stücke gibt, die das Individuum, den Einzelnen fokussieren, Iphigenie, die ja auf sich gestellt ist, und dann wieder den Blickwechsel unternehmen, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert Strukturen, Gemeinschaft und was tickt da alles richtig und falsch, sodass man immer hin und her wandert zwischen den Fragen, die man an das Leben stellt.
Naja, wir sind mit uns allein manchmal und wir sind aber auch doch ein sehr rudelartiges Wesen, wir Menschen. Also wir müssen ja auch immer in Gemeinschaft irgendwie leben.
Da geht mir natürlich automatisch so eine kleine renitente Gemeinschaft durch den Sinn, die fürchterlichen Fünf.
Ja.
Die ja so von den anderen so ein bisschen,
ja, klar.
Weggemobbt werden in ihre Stinkeecke, ja.
Ja, ja, genau. Das ist auch schon seit Jahrzehnten ein toller Text. Die Kröte fängt schon mal an, sitzt da rum unter der Brücke und jaunert. Ach, keiner mag mich, was soll ich wohl tun? Natürlich kommen dann alle die dazu, die auch nicht gemocht werden und nicht wissen, was sie tun. Und die sind auch untereinander nicht besonders nett. Also ich finde, die Spinne hat schon echt eine scharfe Zunge und auch die Ratte ist nicht von schlechten Eltern. Man merkt auch so, gemeinsam im Leid ist es auch nicht nur einfach.
Also nicht die sogenannten Sympathieträger.
Nee, untereinander nicht. Und das ist eben so schön zu erleben, dass man merkt, das ist eben keine jammernde Schicksalsgemeinschaft, die überhaupt nicht weiß, sondern die sind sehr aktiv. Und sie müssen halt das nur mal in die richtigen Wege lenken. Deswegen ist es ja super, dass die Hyäne vorbeikommt und sagt, Leute, scheißt drauf, was die anderen von euch denken. Man muss selber etwas machen, nur Taten zählen.
Kuchenbacken ist eine tolle Tat.
Natürlich, natürlich.
Mutter machen ist klasse.
Dieses Buch ist ja ganz kurz. Man hat es ja in 5 Minuten durch, aber es ist so viel drin. Also so wie eben die Kröte, die alle so, oh ja, ich kann auch ein Instrument und ich kann singen und toll, toll, toll. Und plötzlich denkt man, ich habe schon wieder die Kröte getroffen. Die Kröte sitzt dann und sagt, ich kann gar nicht Musik. Und dann eben die Frage, was kannst du denn? Pfannkuchen. Und dann sagt man, wunderbar, eingebaut. Also das ist eben auch drin, dass nur wenn man gemeinsam beschließt, wir machen jetzt eine Band, gar nicht alle dran teilhaben können. Also das ist ja ein bisschen so wie auch bei Spielclubs oder bei unseren ganzen Clubs. Es gibt Leute, die sind theaterbegeistert, manche stehen aber gar nicht gerne auf der Bühne, die sind dann halt im scharfen Blick im Kritikerclub oder die sind an anderen Orten dann aktiv. Und genauso ist das bei den fürchterlichen Fünf eben auch.
Einer muss sich ja ums Catering kümmern.
Ja.
Für die Mucke, ne? So,
du, und wenn die Kröte gesagt hätte, sie wäre Beleuchtungsspezialistin, hätte man noch eine Lightshow eingebaut. So haben sie halt keine, aber eben das Nutzen, was da ist, ist ja sozusagen die Botschaft und es geht ja auch gut aus.
Aber bei dieser wunderbar fantastischen schrägen Wande kann ich mir vorstellen, unabhängig davon, dass es die Kids begeistert im Keller, dass dann die Erwachsenen nageln, sie hätten nicht genug Platz, dass sie dann vielleicht noch bei Extravorstellungen ansetzen müssen, damit die noch ihren Spaß haben.
Müssen wir mal gucken, genau. Wir müssen
bei dem Stoff bietet sich das quasi an.
Ich sag auch mal, Pfannkuchen backen ist noch nicht durch, aber irgendwas wird, naja, wir gucken mal. Ist lustig, weil bei diesem Titel sofort ganz viele Leute anfangen zu spinnen. Jemand von der Kasse hat sich schon beworben als Kröte. Meine Kollegin Verena möchte immer die Pfannkuchen backen und oder essen. Also insofern, irgendwas scheint dieser Titel auszulösen im Haus. Jedenfalls gibt es schon rege Beteiligungswünsche.
Zu den Fans von Jim Knopf, Lok Emma und Lukas, dem Lokomotivführer, gehören auch die Theatermacher, die sich auf Lummerland freuen und auf das Abenteuer mit der wilden 13. Auch über die geplanten Wiederaufnahmen im DT-Spielplan für Kinder und Jugendliche berichten Dramaturgin Sonja Bachmann und Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frei, wenn die Maus Frederik wieder sonnige Ideen für kalte Wintertage sammelt, während die fürchterlichen Fünf eine Pfannkuchenbude mit Musik eröffnen.
Es gibt eine Fortsetzung von Jim Knopf. Also alle Fans von Lummerland werden wahrscheinlich ganz laut Juhu rufen.
Ja, ich glaube, wir haben da letzte Spielzeit viele erreichen können. Und ich nehme mal an, dass sie vergnügt wiederkommen, um sich die Fortsetzung anzugucken. Nun dachten wir, wir fänden es ganz schön, die Geschichte zu Ende zu erzählen, weil man dann am Ende ja tatsächlich weiß, wo Jim Knopf herkommt und wer er eigentlich ist. Und die Transformation des Drachens will man ja vielleicht dann auch noch erleben und so weiter und so weiter. Wir haben einfach dann, nachdem uns so viele Zuschriften auch erreicht haben, und was ist mit der Fortsetzung, und wir dachten, wir haben es auch so gern gemacht und die KollegInnen auf der Bühne haben es gern gespielt, und wir haben eben auch nochmal die Chance mit Marshall Rugano das weiterzumachen, also Jim Knopf ist wieder er, und ich finde, das ist auch im Sinne von, na, man nimmt nicht einen Gast, weil es einmal passt, sondern man arbeitet mit dem auch weiter und sagt, wir machen das auch wegen dir oder mit dir das nächste Mal. Es ist so ein bisschen gelebte Integration. Marshall ist dann wieder hier im Haus und der kennt ja auch schon etliche KollegInnen und die Werkstätten und irgendwie so. Und jetzt das Deutschlernen setzt er ja fort und es wird immer besser und besser. Und da einfach zu merken, ja, der bleibt dann einfach uns erhalten. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Oder das ist uns auch was wert.
Und ihr habt ja auch Lummerland vorsorglich eingelagert, damit die Insel nicht irgendwo im Nirvana verschwindet.
Ja, genau. Wir wussten ja, als die letzte Vorstellung war, hatten wir den Spielplan schon fast fertig. Und damit war klar, wir schmeißen jetzt aus Lummerland und Neu-Lummerland nichts weg. Guck mal weiter. Es ist auch das gleiche Team. Es ist wieder Katharina Ramser als Regisseurin. Michael Böhler macht die Ausstattung zusammen mit Stefanie Klee. Also wir bewegen uns im gleichen optischen Bild und in der gleichen Ästhetik.
Ich habe ja auch für das Stück Jim Knopf unglaublich viele Stückeinführungen gehabt. Und das ist für die Kinder ein großartiges, erhellendes Erlebnis gewesen, dass da jemand auf der Bühne ist, der Jim Knopf ist, der zum einen sozusagen ihre Identifikationsfigur ist und viele Kinder eben nicht die Weißhäutigen sind, sondern in den Grundschulen sind alle. Und das war immer, wie soll man das sagen, also eine ganz besondere Begeisterung und auch plötzlich so ein Austausch untereinander, welche Eltern zum Beispiel Französisch sprechen, wie man zu Hause sonst noch so macht, dass man zu Hause ist und so. Das fand ich also noch extremer als sonst, wenn wir das gemacht haben. Und also diese wirkliche totale Freude darauf, aber auch dann später im Bühnenraum, wenn die dann rausgekommen sind, oh, das ist irgendwie toll, das ist so einer von uns. Und das finde ich irgendwie schon auch was Besonderes.
Deine Helden, meine Träume, wird das jetzt mehr nachgefragt an den Schulen, wo es um einen jungen Mann geht, der seine Neonazi-Vergangenheit jetzt endlich mal abarbeitet. Und das in einer Form, dass Jugendliche dann in der Schulklasse die Station seiner Geschichte nochmal ganz anders nachvollziehen können, was ihn da alles bewegt hat.
Ach, wir würden es gern öfter spielen. Also das kommt immer mal so in Wellen. Auch Roman Majewski spielt das total gern. Der findet auch den Inhalt richtig und der findet auch den Austausch. Also es ist ja jedes Mal so, dass er mit der Klasse dann auch noch spricht. Und das ist ihm ein Anliegen. Und wir würden es einfach gerne wieder öfter spielen. Also falls sich jemand interessiert, bitte unbedingt bei der Theaterpädagogik oder im Betriebsbüro melden.
Weil das ist ja eure mobile Produktion.
Genau.
Stadt, Land, Fluss durch die Gegend reisen können.
Ja, unbedingt. Und wir waren ja auch schon in etlichen Schulen in Göttingen, aber auch umzu. Und es ist eigentlich völlig egal, in welcher Schulform man da ist. Es funktioniert. Ich finde das einfach toll an dem Text, an dem Stoff, an dem wie Roman Majewski das macht. Das ist eigentlich völlig egal, in welcher Schulform man ist. Wir erreichen die im Klassenraum.
Ich meine, er ist einer von Ihnen, nur halt ein bisschen älter.
Genau. Wir haben in den Nachgesprächen zum Teil auch Sachen losgetreten in Klassen, wo auch LehrerInnen nicht wussten, dass es eine Problematik mit rechtspopulistischen Äußerungen irgendwo gibt und so. Also da sind richtig auch so Sachen aufgepoppt, wo es dann darum ging, ja, ich war auch mal in einer WhatsApp-Gruppe von Neonazis und bin da raus, weil ich das doof fand, aber die fragen dann immer noch mal nach, wo man dann so denkt, oh, Achtung, das können wir natürlich gar nicht mehr auffangen, weil wir fahren ja weg, aber das ist dann für die Klasse nochmal gut, weil die das bearbeiten können.
Es gibt noch eine Fantasie für die ganz Kleinen, Frederik.
Die Maus.
Die Maus wird auch weiterhin umtriebig sein und schöne Dinge für kalte Zeiten imaginieren.
Genau, also dann haben wir zwei Stücke für die ab Vierjährigen im Programm mit den fürchterlichen Fünf und der Maus sind wir dann ganz gut aufgestellt. Dann kann man mit den Kindern mal in das eine und mal in das andere gehen.
Also die Maus ist ja meistens oben im Bellevue gewesen, das heißt, es ist ein heller Ort und die fürchterlichen Fünf verziehen sich mal in den Keller. Habe ich vorher schon so, das ist eigentlich ganz schön. Also dieser ja erstmal dunkel erscheinende Keller wird ja völlig erhellt von diesen schrägen Figuren. Man hat ja zwei Möglichkeiten. Der Keller ist ja viel größer und der Frederik bleibt der intime Ort, wo man mit ungefähr 40 Menschen zusammen ist. Also das ist eigentlich auch ganz schön. Also man kann in den Keller steigen und sich überraschen lassen und andererseits...
Der Keller ist aber auch schön groß für mehr Kuschelkissen.
Genau. Und natürlich, wenn man mit einer Kindergartengruppe kommt, dann ist das natürlich super. Dann wird man sehen, ob man kuschelt oder ob man sozusagen ganz neugierig auf dem Stuhl sitzt oder steht oder was auch immer. Auch wer weiß, was die anderen fröhlichen Kinder, die kommen, vielleicht sind die ja in einer anderen Weise fürchterliche 40 oder 60. Aber fürchterlich im Sinne von fürchterlich von den fürchterlichen Fünf. Ja. Und nicht, oh mein Gott, es kommen fürchterliche Kinder. Also das ist ja genau das Gegenteil. Also weil wir sind ja alle irgendwie wunderbar fürchterlich.
Ja, hoffentlich. Ja. Sonst wäre es ja langweilig.
Ja. Ja.
Es gibt ja ganz viele Produktionen, Kalte Herz war vorhin schon ein Stichwort, wo es jetzt keinen Hinweis gibt ab 13, 14, 12, 9 oder 80. Wie sind denn so die Übergänge? Wie groß ist das Interesse bei Jugendlichen, das ihr merkt? Die interessieren sich auch für Produktionen im großen Haus. Auch was so Projekte angeht, Inszenierungsbegleitung habt ihr ja auch für Schulklassen, von der ersten Probe bis zum Grande Finale. Das macht ja nochmal einen ganz anderen Raum auf.
Es gibt ja den Spielplan mit den Stücken dezidiert für Kinder und Jugendliche. Da gehört ja zum Beispiel ein Känguru wie du auch dazu über
Stimmt,
Vorurteile.
Stimmt, das sollten wir nicht vergessen, das Känguru.
Genau, das ist nämlich
hält auch noch die Fahne hoch.
Das ist die Komödie zum Thema Vorurteile und wie man sie am geschicktesten los wird. Hatten wir jetzt gerade wieder eine Vorstellung mit 120 ZuschauerInnen. Das war wirklich toll, Sechstklässler. Das war bewegend zu merken, was das mit denen macht, das zu sehen, wie cool die Jungs auf der Bühne finden und sie deshalb dann anfangen, darüber nachzudenken, ob sie das ein oder andere Vorurteil vielleicht doch mal lieber sein lassen sollten. Und wir machen auch dazu immer Nachgespräche, weil die Frage natürlich in den ganzen heterogenen Klassen immer ist, wie gehen die mit dem schwulen Känguru um? Die Raubtiere, die keine Menschen fressen, sind mal das eine, aber ein schwules Känguru ist nochmal ein Thema. Es gibt die dezidierten Kinder- und Jugendstücke, die deren Realität ganz genau in Blick nehmen und bearbeiten und für sie hergestellt sind. Aber natürlich Jugendliche, die ab 14, 15, 16 sind, die interessieren sich auch für Shakespeare, die interessieren sich auch für Wojciech, die interessieren sich auch für andere Dinge, die wir im großen Haus machen und auch im DT2, aber die wir sozusagen für die Großen machen. Die sind ja sozusagen im Übergang ins Erwachsenwerden und wir werden den Teufel tun und die in Einzelpersonen oder Klassen davon abzuhalten. Das war immer die Idee zu sagen, wir nehmen auch die Stücke aus dem Spielplan mit in unser Programm hinein, die nicht dezidiert Kinder und Jugend sind. Es sind ja unterschiedliche Anfragen. Also manchmal fragen uns ja auch LehrerInnen nach Theaterformen, dass die sagen, wir beschäftigen uns damit und wie kann man denn noch spielen? Dann sagt man natürlich noch mal eher, also sowas wie Kaltes Herz oder so, weil die anders spielen. Oder da ist dann plötzlich Prinzessinnen-Dramen auch nicht uninteressant, weil die Frauen spielen, dass sie Frauen spielen und so. Also da gucken wir halt dann immer im konkreten Fall, was für die interessant wäre.
Und man muss einfach sagen, das, was wir in dem Kinder- und Jugendspielzeitheft, was wir da reinmachen, ist erstmal eine erste Empfehlung, damit man sich in diesem dicken Buch zurechtfindet. Und dann ist natürlich so, dass man ganz klar guckt, wenn das und das das Interesse ist, wie du beschrieben hast, wenn man einen Florian Donat im Kalten Herz großartig findet, natürlich will man den auch noch in anderen Dingen sehen.
Das ist der Vorteil, dass wir in einem Haus sind und dass wir kein ausgelagertes Kinder- und Jugendtheater haben. Wir hängen ja hier alle aufeinander, wir wissen umeinander, wir wissen, was wir tun und das ist super.
Das war eine Stunde ein Thema zum Spielplan des Deutschen Theaters in der kommenden Saison. Im Gespräch mit Intendant Erich Siedler, Chefdramaturg Matthias Heid, Dramaturgin Sonja Bachmann und Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frey. Die Redaktion der Sendung hatte Tina Fiebiger.